Chaos. Man kann nicht nur aus nichts was machen, er kann auch aus dem Chaos was machen. Wie wir gleich feststellen werden. Gottes Wort, die Bibel, ist ja ein fantastisches Werk. Sie gibt uns unzählige Informationen, die uns begreifen lassen, warum die Welt, in der wir leben, so ist, wie sie ist. In der Bibel erfahren wir, wie es mit unserer Welt begann, aber auch, wie es mit ihr enden wird. Und jede Generation, das finde ich spannend, ich bin jetzt über 60, da hat man schon ein bisschen mitgemacht, so jede Generation erlebt ganz neu, auch in ihrem eigenen Alltag, im eigenen Leben, wie sie stückweise Dinge bewahrheiten, die schon lange in der Bibel aufgeschrieben sind. Auf der anderen Seite beantwortet die Bibel uns aber leider auch nicht alle Fragen, die einem so auf der Seele brennen. Es gibt Unklarheiten, die lassen sich nicht lösen. Und immer wieder endet man in der Sackgasse, vor allem bei den Fragen, die mit Warum beginnen. Das sind so Sackgassen. Gefährlich wird es immer dann, wenn wir sein wollen wie Gott, indem wir davon ausgehen, dass wir alles verstehen und erklären müssen. Ich bin manchmal gern, gell? Habe mal weitergedacht, könnten wir alles erklären und verstehen, wären wir Gott. Dann müssten wir alles. Also in dieser Unvollkommenheit müssen wir leben. Und ein interessantes Zitat von Mark Twain, der einmal sagte, sinngemäß nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, bereiten mir die größten Kopfschmerzen, sondern die, die ich verstehe. Warum? Dahinter steckt, wenn ich Gottes Wort kenne und darauf vertraue, dann heißt das, dass ich das auch umsetzen muss, was es mir sagt. Also, ich muss Gottes Wort gehorchen. Und das ist oftmals schwieriger, als sich in unendlichen Diskussionen zu verlieren, wo man nicht weiterfindet und zu keiner Lösung kommt. Noch eine Vorbemerkung. Viele Bibelleser machen so den Fehler, dass sie bei Aussagen, die ihnen nicht gefallen oder die sie nicht verstehen, sofort Argumente dagegen suchen. Und heute findet man dank Internet ja auch immer einen passenden Theologen, der das dann irgendwie noch untermauert. Das ist aber so, wenn ich jemandem am Computer etwas erkläre und sofort die Antwort bekomme, verstehe ich nicht, ist nicht logisch. Und ich denke mir, wenn du das ganze System oder wenigstens das Programm, mit dem du arbeitest, ein bisschen kennen würdest, ein bisschen tiefer hinein, die Zusammenhänge so ein bisschen verstehen würdest, viele Fragen hätten sich erledigt, nicht alle, aber viele. Aber so scheitert man immer wieder an der Warum-Frage. Und jeder, der versucht, Leuten etwas beizubringen, hat Lukas in den Extra auch gemerkt, scheitert ganz schnell dran, warum ist das so? Man muss sich eben ein bisschen mehr Gedanken machen, hinein vertiefen. Und dasselbe gilt eben auch fürs Bibellesen. Und ich erschrecke manchmal, wie wenig Christen es gibt, die die Bibel einmal, geschweige denn regelmäßig durchlesen. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und selbst wenn man sich an diesem ökumenischen Bibelleseplan entlang hangelt, es werden regelmäßig Stellen ausgelassen. Es lohnt sich, die Bibel ganz zu lesen, denn Gott hat uns darin alles verschriftlicht, was wir über ihn und unsere Welt wissen sollen und vor allem wissen müssen. Und Leute, wir haben keine andere Quelle. Man kann sich manches zurechtstellen, aber es gibt nur diese eine Quelle für uns. Wer die biblischen Zusammenhänge nicht kennt, bleibt bei vielen Fragen hängen, wo einfach das Hintergrundwissen fehlt. Das Wissen wächst, wo ich regelmäßig Bibel lese und so immer mehr so Querverbindungen entstehen. Aber beim ersten Mal und beim zweiten Mal sind es so relativ wenige. Aber je mehr man liest, umso mehr entdeckt man Zusammenhänge, umso mehr lernt man Dinge verstehen und zu begreifen. In den nächsten 7 Predigten und in der Überschrift, wie alles begann, möchte ich euch in die Anfänge der Welt und des menschlichen Lebens mal mit hineinnehmen. Manche sind euch bekannt vorkommen, andere vielleicht neu auffallen. Aber ich möchte Mut dazu machen und einladen euch gerade dazu, dass ihr das Wort Gottes einmal eins zu eins auf euch wirken lässt. Auch bei Sachen, wo ihr sagt, hey, da höre ich doch oft anderes. Einfach mal die Bibel als Ganzes stehen zu lassen, als Wort Gottes, und es wirken zu lassen. Wir beginnen heute mit 1. Mose 1, 2, 3. Und wenn mein Plan aufgeht, dann wird bei unserer Einweihungsfeier das Thema sein, Aufbruch in eine neue Zeit. Würde gut passen, ne? Mal gucken, ob es hinhaut. Ich lese zunächst den kompletten Text, das ist ein bisschen mehr, aber ich finde es immer wichtig, die Bibel im Kompletten zu lesen und zu hören. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und doch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte aber über dem Wasser, schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel und es wurde Abend und wieder Morgen. Der zweite Tag war vergangen. Dann sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Es wurde Abend und Morgen, der dritte Tag war vergangen. Da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen, nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte sie an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Wieder wurde es Abend und Morgen, der vierte Tag war vergangen. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vögel sollen am Himmel fliegen. Er schuf die großen Seetiere und alle anderen Lebewesen im Wasser, dazu die Vögel. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere und auch ihr Vögel, vermehrt euch. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag war vergangen. Darauf befahl er, die Erde soll Leben hervorbringen, Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Auch daran freute er sich, denn es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, im Himmel, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen, den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So waren nun Himmel und Erde geschaffen und es fehlte nichts mehr. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Dann segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört mir. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Dann segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört mir. Drei Punkte, auf die ich eingehen möchte, vom Chaos zum Paradies, perfekt durchdachte Maßnahmen und auf den Höhepunkt folgt die Ruhe. Vom Chaos zum Paradies. An dieser Stelle ist die Hoffnung für alle, die ich als Übersetzungsgrunde gelegt habe, eigentlich zu schwach. In der hebräischen Übersetzung oder auch in anderen deutschen Übersetzungen kommen diese dramatischen Worte deutlich näher. Dort heißt es, die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Es war wüst und leer. Die Schöpfungsgeschichte beginnt also mit der Beschreibung von einer Wüste, von einer toten, leeren Wüste. Im Hebräischen steht da das Wort Tohu Wabohu. Und dieses Wort setzt sich zusammen aus wüst und wirr. Ich weiß nicht, ob das Wort Tohu Wabohu schon gebraucht hat. Ich habe es als Kind oft das zu hören bekommen, wenn meine Eltern ins Zimmer kamen. Das ist das reizende Tohuwabohu hier. Ich habe später begriffen, was das Wort bedeutet, aber was kann man sich sozusagen Tohuwabohu vorstellen? Vielleicht eine Küche, in der sich nach einem 10-Gänge-Menü dreckiges Geschirr, angebrannte Töpfe, Speisereste und Müll stapelt. Oder eine Garage, in der man 10 Motoren auseinandergebaut hat, schön feinsäuberlich und nicht mehr weiß, welches Teil wohin gehört. Vielleicht eine unfreiwillig formatierte Festplatte. Es sind zwar noch alle Daten irgendwo vorhanden, aber man kann sie nicht mehr zusammensetzen. Eben unaufgeräumtes Kinderzimmer oder ihr merkt, Tohuwabohu steht für ein Chaos, das jede Vorstellung überschreitet. Da ist nichts geordnet, nichts einladend, nichts brauchbar, nichts Schönes dran. Und die Tohuwabohu steht am Anfang der Geschichte unserer Welt. Bevor Gott anfängt, das Paradies zu erschaffen, gibt es also so einen Haufen ungeordnete Materie. Mose verrät uns nicht, wo dieses Tohuwabohu herkommt. Es gibt in der Bibel auch keine, wie soll ich sagen, deutliche Erklärung dafür. In der Offenbarung kann man vielleicht ableiten, dass das damit Satan rebelliert und auf die Erde geschmissen wurde. Da gibt es so eine Andeutung, in diese Richtung gehen könnte, aber die Bibel verrät es uns nicht wirklich. Gott aber hat aus einem vorhandenen chaotischen Materie, und das sagt die Bibel am Anfang, etwas unvergleichlich Schönes gemacht. Und wenn wir sehen, die ganzen Schritte, die er vorangegangen ist, dann wird deutlich, hier ist ein genialer Konstrukteur am Werk. Darum achtet mal auf die durchdachte Reihenfolge nachher, in der alles entstanden ist. Und auch wie Gott sich in allen seinen Erscheinungsformen eingebracht hat. Gott ist der Schöpfer. Und dann heißt es hier, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist ist also auch schon dran beteiligt. Und das ist ein beeindruckendes Bild, wenn man sich hier vorstellt, ein totales Chaos. Und dann kommt Gott mit seinem Geist und hüllt das Ganze. Fast wie so ein Bild, wenn so Vögel Eier ausbrüten, ne? Die dann darüber stehen und langsam das erwarmen, dass etwas raus wird. Noch ist nichts zu sehen von dem, was einmal kommen soll, aber Gott hat es in seiner Hand. Und es wird deutlich, die komplette Materie befindet sich in seinem Besitz, ist von seiner Wirklichkeit umschlossen. Dies wird mich mal übertragen auf unseren Alltag, auf Hartmut hat vorhin in der Anleitung und in seinem Zeugnis so schön gesagt, Gott ist erfahrbar. Ich denke, dass auch für alle unsere chaotischen Zeiten in unserem Leben heißen kann, es gibt kein Chaos, das wir erleben und anstellen könnten, das zu groß wäre, als dass Gott nicht etwas noch daraus machen könnte. Wenn Gott aus so einem Tohuwabohu, was uns unvorstellbar ist, eine wunderschöne Schöpfung macht, dann geht es auf unser Leben, dass Gott selbst aus dem größten Chaos, das wir angestellt haben, noch etwas Gutes machen kann. Gott legt also mit diesem Tohuwabohu los und wie geht er ans Werk? Was tut er? Er spricht, das sprach Gott. Und jeder dieser Schöpfungstage beginnt mit den Worten, und Gott sprach und es geschah. Tag für Tag, Aktion für Aktion, Gott spricht und es geschieht. Außer beim Menschen, der ist etwas Besonderes, da legt Gott nochmal selber Hand an. Aber sonst spricht er und geschieht. Gott ist da. Der Ich Bin ist am Werk. Und der Heilige Geist ist auch schon da, er brütet. Und im Wort, das Gott spricht, tritt nur die dritte Erscheinungsform Gottes auf. Wir finden die Schlüssel dazu im ersten Johannesevangelium, wo Johannes schreibt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Er, der das Wort ist, wurde Mensch, von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und ihr merkt schon bei der Schöpfung, erscheint diese Trinität, wie wir es auch nennen, Gottes. Der Vater, der Sohn und der Geist. Vollständig beteiligt in der Schöpfung, Erschaffung der Welt. Und Paulus schreibt auch an die Kolosser, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, König und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wenn wir diese universelle Bedeutung von Jesus mal versuchen, es deutlich zu machen, dann ist es eigentlich völlig logisch, dass Jesus später nur ein Wort sagen musste und es geschah. Stürme schwiegen, Tote wurden lebendig, Kranke wurden gesund. Dass diese Schöpfermacht im Werk, dieses Wort Gottes. Und bis wir in der Bibel lesen, Hartmut hat es mit dem Trinken eben gesagt, Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wenn wir die Bibel lesen, nehmen wir Jesus in uns auf. Nehmen wir diese Macht Gottes in uns auf, der uns begegnen möchte. In Jesus Christus begegnet uns der Herr der Schöpfung, der, der uns und alles gemacht hat. Er ist der Konstrukteur unserer Naturgesetze und darum steht er auch darüber. Er kann es. Er hat alle Macht, er ist buchstäblich allmächtig. Und jetzt kommen wir zu diesen durchdachten Schöpfungstagen, dieser Reihenfolge, diese perfekt durchdachten Maßnahmen. Das erste ist, Gott macht das Licht an. Wir sagen manchmal, der Letzte macht das Licht aus, Gott macht es erstmal an. Und am Schluss wird ja auch das Licht sein, das leuchtet, wo wir kein anderes Licht mehr brauchen. Gott macht das Licht an, es wurde hell, Gott sah, dass es gut war, er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht, es wurde Abend und Morgen, der erste Tag war vergangen. Nachdem man was sehen konnte, schafft Gott die Atmosphäre. Im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es, er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte Himmel, es wurde Abend und Morgen, der zweite Tag war vergangen. Ich weiß nicht, wie gut ihr jetzt aufgepasst habt, ob euch diese Stelle bekannt ist. Im biblischen Unterricht gibt es nur so eine Einheit, da soll man das, was hier steht, mal aufs Bild bringen, weil das ist nicht die Atmosphäre, wie wir sie kennen. Wasser oben, Wasser unten, dazwischen die Erde. Eine völlig andere Atmosphäre. Da fragt man sich vielleicht, ist das nun die primitive Vorstellung der ersten dummen Menschen, wenn man so gerne sagen möchte, weil so eine Atmosphäre unsere Vorstellungskraft sprengt? Aber wenn das sein kann, was ich mir vorstellen kann, dann begrenze ich Gottes Macht auf mein Vorstellungsvermögen. Gott darf und muss immer wieder meine Vorstellungskraft sprengen dürfen. Tut er das nicht, darf er das nicht, dann ist ehrlich gesagt Hochmut. Ich bin hochmütig, ich weiß mehr als Gott. Gottes Wort gibt uns aber hier einen Hinweis darauf, dass die Atmosphäre in den ersten Jahren der Menschheitsgeschichte völlig anders war, als wir sie heute kennen. Vielleicht hätten sie damals auch von Klimakatastrophe gesprochen. Weiß ich nicht. In 1. Mose 7, 11 und 12 heißt es war im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats alle Quellen in der Tiefe brachen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte regnet es in Strömen. Da löst sich das auf, dass sich die Atmosphäre völlig verändert hat. Die Wassermassen kamen, Sintflut, die Geschichte kennen wir. Ich glaube, dass dieses Öffnen der Himmelsschleusen ein ganz starker Hinweis darauf ist, dass eben vorher, vor der Sintflut, eine völlig andere Atmosphäre gab als heute. Und dazu passt auch die Beobachtung, dass das Alter der Menschen nach dieser Sintflut, in dieser neuen Atmosphäre, von vorher 8 bis 100, 900 Jahre, auf 80 bis 120 Jahre zurückgeht. Also in der Bandbreite, wo wir uns heute auch bewegen. Mit anderen Worten, die Lebensbedingungen hatten sich infolge der Sintflut dann erstmal komplett verändert. Dazu gehört übrigens auch so ein netter Gedanke, den ich bei Wort und Wissen, diese Studiengemeinschaft Wort und Wissen, also Wissenschaftler, die sagen, wo die Bibel eben den wissenschaftlichen Methoden erklärbar ist und wertvolle Hinweise bieten, die haben mal halt darauf hingewiesen, wenn wir so in die Berge fahren und dann diese Landschaft sehen, und sagen, ah, Gottes wunderbare Schöpfung. Denkst du? Das sind alles Folgen der Sintflut, der ganzen Verwirrung, die da kam. Das ist ein Hinweis darauf, dass Gott auch da aus dem Chaos was Neues gemacht hat. Aber das ist nicht mehr die ursprüngliche Schöpfung. Ist das, was Gott trotz allem Chaos neu gemacht hat. Wie diese ursprüngliche paradiesische Atmosphäre war, wissen wir nicht. Kennen wir auch nicht. Können wir als Information festhalten. Es kommt der dritte Tag. Gott erschafft nun den Lebensraum. Die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt und es entsteht unser Lebensraum. Es folgt der vierte Tag. Gott macht den Himmelskörper. Am Himmel sollen Lichter entstehen. Unser Rhythmus entsteht von Tag und Nacht. Ein Rhythmus, der uns das Leben ermöglicht. Ein Rhythmus, aus dem wir Arbeitszeit und Ruhezeit kennenlernen. Kennen wir das noch? Jahreszeiten auch, ja. Aber ich denke auch diesen Rhythmus von Tag und Nacht. Wie viele Nächte werden heute zum Tag gemacht? Wir können es ja, wir machen selber Lichter an. Früher ging man mit dem Sonnenuntergang schlafen und stand morgens im Hähnen schreiend auf, wenn es so lang leicht dämmerte. Heute machen wir es ein bisschen anders. Aber wir brauchen diese Einheit, um einen Rhythmus zu haben. Es kommt der nächste Tag. Bin ich eigentlich bereit?
Nein, lass dich nicht.
Ja. Nö, war richtig. Fisch und Vögel kommen jetzt. Mhm. Meine Frau hilft. Okay, der fünfte Tag, Fisch und Vögel kommen.
Vierte Vögel. Und jetzt wird das
ja. Himmelskörper habe ich gerade gemacht, ja. Jetzt haben wir alle, sind wir alle durcheinander. Also, die Himmelskörper sind gemacht, das Wasser ist getrennt. Und jetzt kommen. Jetzt kommen die Wassertiere, ne? Die können erst kommen, wenn das Wasser da ist. Also wirklich alles sinnvoll irgendwie durchdacht, geplant. Er schuf die großen Seetiere und alle anderen Lebewesen. Ich glaube, dass das sogar Seeungeheuer steht. Also es gab damals auch noch größere Tiere, als wir sie kennen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht gibt es sie immer noch, weil man die tiefsten Tiefen der Erde nicht erforschen kann. Schafft doch kein Mensch. Wir können zwar zum Mond fliegen, aber zum Meeresgrund hat es noch keiner geschafft. Hat Gott alles gemacht. Und dann kommen die Tiere, die Wassertiere. Und dann kommt der sechste Tag. Tiere und Mensch werden gemacht. Darauf befahl er, die Erde soll Leben hervorbringen, Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. Gott schuf alle Arten von Vieh, auch freute sich daran, denn es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen. Wir springen ein bisschen. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel, alle anderen Tiere auf der Erde. Wenn man die Punkte so Stück für Stück durchgeht, ich habe es jetzt schon einen Zeitraffer gemacht, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt, merkt man, was für ein guter Konstrukteursplan dahinter steht. Wie planvoll durchdacht die Schöpfung Gottes ist. Wie er Schritt für Schritt aus einem unvorstellbaren Chaos, einer riesigen Wüste, wirren Wüste, einen paradiesischen Garten macht, einen richtig schönen Garten. Und als dieser Garten fertig ist, wird der Mensch geschaffen, weil der Garten ist für den Menschen. Der Höhepunkt der Schöpfung ist die Erschaffung des Menschen. Höhepunkt, weil die gesamte Schöpfung, die gesamte Arbeit des letzten Tages, das Ziel hat, im letzten Schritt den Menschen zu erschaffen. Und vorher macht Gott einen paradiesischen Lebensraum. Und wisst ihr, wenn ich das so lese, vielleicht geht es euch ja auch so, wenn ihr die Offenbarung liest von der neuen Welt Gottes, so einen goldenen Würfel, der für uns jetzt vielleicht nicht so wirklich ästhetisch wirkt, dürfen wir ganz sicher sein, dass Gott etwas Wunderbares macht, was für die Ewigkeit einmalig ist. Und für nichts Böses, nichts Schlechtes mehr dabei sein. Wenn Gott allein alles durch das Wort geschaffen hat, ich habe eben schon mal erwähnt, legt er beim Menschen Hand an, er gibt ihm seinen Atem, darüber wird es in der nächsten Predigt etwas ausführlicher gehen. Gott ist sein Ziel, er hat eine Welt für dich und mich, für uns erschaffen, einen Lebensraum, in dem wir zu einem glücklichen Leben alles haben, was wir bräuchten. Fast Schlaraffenland, wenn man es so was sich vorstellt. Das hat Gott sich gedacht und gewünscht. Der Menschen, damit du und auch ich, bedeuten Gott so viel, sind so sehr von Gott geliebt. Lasst uns Menschen machen, dass uns ähnlich sei. Ein Mensch, mit dem Gott Gemeinschaft wollte. Und es ist eine Gemeinschaft, an der Gott festhält, über alles Chaos, ich mache Ihnen das Spoiler-Alarm, über alles Chaos der Geschichte bis in unsere Zeit hinein durch. Wie oft sorgen wir Menschen für Chaos in unserer Beziehung zu Gott? Wo ist ein Gott, wie du, der vergibt, haben wir eben gesagt. Was ist für ein Gott, der sein Leben gibt, damit das Chaos, das wir aus einer wunderbaren Schöpfung gemacht haben, wieder in Ordnung bringt. Unvorstellbar, was für eine Liebe zu uns schon allein hier Gottes Schöpfung zum Ausdruck bringt. Und unglaublich, was für eine Arbeit Gott sich mit uns, für uns und auch immer noch mit uns macht. Ich möchte hier einladen, lasst es mal auf euch wirken. Bewegt dieses Wissen nochmals in den kommenden Wochen zu staunen, was Gott Wunderbares gemacht hat, was du Gott wert bist, was du Gott wert warst und immer sein wirst. Und wenn wir nächste Woche Ostern feiern, ist das dieser Höhepunkt. Eigentlich ist die Antwort, wenn ich davor noch komme, von dem Sündenfall, der Ostern auch das nötig gemacht hat. Aber diese Liebe Gottes zieht sich durch, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Gott hat viel gearbeitet, 6 Tage. Und auf diesen 6. Tag folgt nun die Ruhe. Auf dem Höhepunkt folgt die Ruhe. Ich möchte den Vers nochmal lesen. 1. Mose 2, 2 und 3. Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Dann segnete er den 7. Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Gott stellt fest, nach sechs Tagen Arbeit ist es geschafft, alles ist gut und nach der Arbeit kommt die Ruhe. Eigentlich typisch Gott. So war er, so ist er, so wird er immer sein, denn bei Gott gibt es keine halben Sachen. Auch keine unvollendeten Sachen. Bei Gott bleibt nichts liegen. Was Gott anfängt, das zieht er durch. Er ist und bleibt verlässlich. Die 7 bewegt uns in der Bibel bis in die Offenbarung hinein als die Zahl der Vollkommenheit. Die 6 steht für das Unvollkommene, das Nicht-Perfekte, das den Menschen nicht gut tun wird. Zur Vollkommenheit unseres Rhythmus gehören demnach nicht nur 6 Tage Arbeit, sondern auch 1 Tag heilige Ruhe. Der Tag gehört mir, sagt Gott. Eine kleine Zwischenbemerkung, weil es auch immer wieder ein Thema ist, waren es nun 6 Tage oder 6 Zeiträume, wie manche so in Anlehnung an die Evolution annehmen und sagen, können ja auch 6 Zeiträume gewesen sein. Es gab in meinem Leben selber eine Phase, wo ich von 6 Zeiträumen ausging, weil ich dachte, es wäre ein guter Kompromiss zwischen dem, was die Wissenschaft so sagt und was die Bibel sagt. Und es gibt dieses nette Wort, das immer zitiert wird aus Psalm 90,4. 1000 Jahre sind für mich ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Diese Episode ist bei mir seit einigen Jahren vorbei. Ich möchte nur 3 Beispiele dafür nennen, die für mich entscheidend waren, dass ich von der wörtlichen 6-Tage-Schöpfung ausgehe. Der erste, für mich eigentlich der wichtigste Grund ist, ganz einfach, Gott kann. Er kann. Die Bibel bezeugt uns, dass Gott alles kann, in vielfältiger Art und Weise. Es gibt überhaupt keine Veranlassung davon auszugehen, dass er so etwas nicht könnte. Es gibt auch einen netten Belegfilm dafür. Im Jahr 1980 ist der Mount St. Helens, vielleicht haben es manche mitbekommen, ausgebrochen. Und man hat ihn sehr ausgiebig erforscht, weil es sich abgezeichnet hatte. Viele Wissenschaftler waren da, es gibt Aufnahmen von dort. Und dass innerhalb von kürzer Zeit, von wenigen Stunden, so kleine Canyons entstanden. Wenn man das nicht wüsste, die Vorgeschichte, würde man sagen, das hat so und so viele Tausende oder Millionen Jahre gedauert. Weil man das so ableitet. An dieser Stelle wird einmal deutlich, Gott kann. Innerhalb weniger Stunden hinterlässt er eine Landschaft mit kleinen Canyons, wo man sonst sagt, das würde ja Tausende, Hunderttausende noch länger dauern. Das zweite ist die Logik der 6 Tage. Gott schafft einen Zeitmesser und benennt die Einheiten als Tag. 6 Einheiten und eine 7. Einheit. Mit dem Ruhetag wird dieser 24-Stunden-Tag bis ins Neue Testament hinein als Gottes heiliger Tag bezeichnet. Dieser 7. Tag, der den Abschluss der Arbeitswoche bildet und die Juden mussten diesen 7. Tag ja auch besonders streng halten. Da gab es richtige Strafen, deswegen gibt es ja ganz obskure Gesetze, was die Juden daraus gemacht haben. Bis dahin, wenn sie zu viel Schritte gelaufen haben, war kein biblisches Gebot, ne? Man hat es dann verfeinert, damit das Jahr auch alles eingehalten wird. Wenn sie zu viel Schritte gelaufen haben, müssen sie ein paar Schritte rückwärts laufen. Oder ich glaube, dann mussten sie einen Wassersack auf den Esel legen, damit sie da nicht irgendwie wieder was. Also haben Tricks gefunden. Weil man einfach wusste, Bewusstsein, dieser Tag ist Gottes Tag. Das war natürlich nicht gut, was sie daraus gemacht haben und darum geht es auch nicht. Und das dritte, wie gesagt, nur ein paar Beispiele, ist dieses hebräische Wort John, das an dieser Stelle steht. Es kommt an vielen weiteren Stellen des Alten Testamentes vor, wird in der Regel nicht für Zeitraum gebraucht, sondern bezeichnet in der Regel einen Tag. Das ist jetzt nur eine Kurzversion. Wer sich mehr damit beschäftigen möchte, es gibt auch dabei Wort und Wissen einen sehr guten Beitrag dazu, das ein bisschen ausführlicher nochmal darstellt. Wer sich damit weiter beschäftigen möchte, lade ich ein, das mal zu lesen. Fest steht, auf 6 Tage Arbeit folgt der Ruhetag. Der 7. Tag ist Gottes Tag. Das heißt, zum einen, dass wir dem Vorbild Gottes auch an dieser Stelle folgen. Denn nach getanem Werk ruhte Gott aus. Und was tut er? Er tut nichts. Gott tut mal einen Tag lang nichts. Und er gibt uns einen Lebensrhythmus davor. Er erklärt den Ruhetag zu einem heiligen Tag. Und das heißt, er ist untrennbar mit Gott verbunden. Alles, was heilig ist, ist untrennbar mit Gott verbunden. Und dieser Tag ist untrennbar mit Gott verbunden. Er gehört nicht uns, er gehört Gott. Und wem etwas gehört, der hat auch das Bestimmungsrecht dafür. Also darf Gott auch sagen, was an seinem Tag geschehen soll und was nicht. Und das hat Gott ja nicht aus Eigennutz gemacht, oder einfach mal so, oder weil er wie so manche Könige einfach sich feiern lassen möchte. Er hat es getan, damit wir Zeit zum Leben haben. Ich habe es mal wieder erlebt im Arbeitsalltag, vielleicht habt ihr es auch erlebt, bestimmt nicht selbst gemacht, aber es gibt da so diesen Krankenschein auf, ne, als Ruhetag mal so und freier Tag als auf Krankenschein, wo man mal zur Ruhe kommt, zur Ruhe kommen muss. Und eigentlich tut das gut, wenn man mal krank ist und dann wirklich dem Körper die Ruhe gönnt, die er braucht, um gesund zu werden. Wenn man sich die Ruhe nicht nimmt, das wissen wir alle, zahlt sich meistens nicht aus. Das ist Gottes Absicht dahin, denn er sagt, wir sollen ruhen. Macht er erstens vor, weil er weiß, wir sind dafür nicht geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, 7 Tage die Woche durchzuarbeiten. In Russland haben sie es mal versucht. Stalin hat es dann umgesetzt in der 10-Tage-Woche. Samson, der wird zurückgenommen mit der Begründung, es ließ sich nicht durchsetzen. Aber ich glaube, es gab auch medizinische Gründe, weil die Menschen einfach nicht dafür geschaffen sind. Gottes Absicht in dem Ruhetag ist, er möchte, dass wir uns nicht im Alltag verlieren, nicht an der Arbeit krepieren, sondern zur Ruhe kommen. Gesund leben, indem wir Zeit für ihn und für uns haben. Ich will diese beiden Punkte auch nicht zu trennen, wenn es Gottes heiliger Tag ist. Zeit für ihn, Zeit für uns zu haben. Deswegen haben wir sonntags Gottesdienste, weil es die Zeit ist, wo wir mit unserem Gott verbinden wollen, wo wir zum Wasser gehen. Ein paar schönes Bild von dir haben, ich muss trinken, ist eine aktive Sache. Gott wartet, er lädt uns ein, aber ich muss hingehen. Auftanken bei ihm. Und darum macht auch erst der Gottesdienst und die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer den Sonntag zum Sonntag. Wer meint, anders leben zu können, Glückwunsch. Das heißt, du bist leistungsfähiger und größer als Gott. Der hat es mit uns 6+1 gemacht. Aber wer diesen Lebensstil lebt, das wissen wir doch letztlich alle, der geht dabei kaputt. Ich kann nicht beweisen, ob es der Hauptgrund ist. Aber die überfüllten psychiatrischen Kliniken, die unzähligen Fälle von Burnout, zeigen, dass wir uns permanent überfordern. Und ganz ehrlich, wenn man sich selber fragt, wie lebe ich den Ruhetag? Siehst du mal früher von den Beamten, die freuen sich auf den Montag, weil dann die Ruhezeit wieder anfängt. Böse, gell? Aber wie lebe ich den Ruhetag? Komme ich wirklich zur Ruhe oder jetzt folge ich wieder aufs Büro? Die Frage, was wir machen. Wie alles begann, oder am Anfang war das Chaos, sage ich diese Predigt mal überschrieben. Ein Gott, der aus dem Chaos ein Tohuwabohu, ein Paradies machen kann, dem ist wirklich nichts unmöglich. Ihm kannst du auch jedes Chaos deines Lebens bringen und er wird etwas daraus machen, mit dem du wieder gut leben kannst. Und ein Gott, der so planvoll, so konstruktiv handelt, dem kannst du blind vertrauen. Und dich auch von ihm durch alle Phasen und Situationen deines Lebens führen lassen. Damit dafür sorgen, dass du nicht überlastet wirst, in ihm regelmäßig zur Ruhe und zu neuer Kraft kommst. Das lasst uns tun. Aktiv trinken, fand ich ein schönes Bild dafür. Gott sagt, wie es geht. Tun, wissen wir es.